Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Leon Bridges war das mit Smooth Sailin' aus seiner Platte Coming Home, die heute richtig schön in dieser Sendung gelaufen wäre, aber es ist wie so oft, wir Radiomenschen sind Verbrecher, das weiß die Plattenindustrie, weil das Erste, was wir tun, sobald wir ein Promo-Exemplar haben, wir laden es hoch.
Ihr wisst wenigstens, wie das geht.
Wir wissen, wie das geht. Wir haben es gibt extra einen Ausbildungslehrgang dafür.
Wir Zeitungsmenschen wissen nicht mal, was Internet ist.
Genau. Und ich habe übrigens gelesen, man kann Wikipedia ausgedruckt kaufen, kostet $135.000.
Das ist gut.
Ja, das am Anfang dieser Sendung, der kleine Hinweis. Wir haben hier als Radioleute nicht immer das Glück und die Connections und so, um an solche Sachen dann ranzukommen. Leon Bridges Platte heute erschienen, genauso wie die von Lindemann, machen wir nächste Woche, dieser Woche, und Sie haben vorlaute Stimmen hier schon gehört in dieser Sendung heute Abend. Elissa Hirsemann, guten Abend.
Guten Abend.
Jörg Wunder vom Tagesspiegel.
Ja, guten Abend.
Claudia Gerd hat nichts gesagt eben, ne?
Nur geschnauft.
Sehr oder? Vorbildlich. Stefan Linder ist unser Techniker, mein Name ist Andreas Müller und Sie hören den Soundcheck auf Radio 1. Es geht heute um neue Platten von Son Lux. Giorgio Moroder ist zwar auch nicht so neu, aber das gleiche Problem, wie eben versucht zu schildern. Und dann haben wir noch dabei Flo Morrissey. Und wir legen los mit Wolf Alice und deren Platte My Love is Cool. Bitte, Claudia.
Ja, genau. Und jetzt geht's also um das Debütalbum einer Londoner Band, die es erst seit 2010 gibt. Sängerin Ellie Rosell und ihr Gitarrist zogen nämlich zuerst als Folk-Duo durch die Kaffeehäuser, bis sie sich entschlossen, auch noch einen Drummer und einen Bassisten dazu zu holen und musikalisch Vorbildern der 90er Jahre wie Belly oder den Breeders nachzueifern. Spätestens seit ihrer 2014er Single Mona Lisa Smile gab es dann den ersten Achtungserfolg, sodass OJ auf sie aufmerksam wurden und sie als Support mit auf Tour nahmen. Also OJ bespielen ja mittlerweile in London die O2 World und so sprach sich der Name Wolf Alice ziemlich schnell rum. Nicht zuletzt landete die Band dann auch auf der Longlist der BBC Sounds of 2015, also auf der Liste jener Bands, mit denen dieses Jahr wohl zu rechnen ist. Und den Bandnamen hat die erst Anfang 20-jährige Sängerin von Wolf Alice von der gleichnamigen Short-Story der englischen Journalistin und Schriftstellerin Angela Carter entlehnt. Und in der geht es um die Zähmung und Initiation eines Mädchens, das von Wölfen aufgezogen wurde. Also um ein Mädchen mit Kaspar-Hauser-Komplex, das plötzlich in der Welt der Konventionen klarkommen muss. Aber sie bleibt selbstverständlich immer ein Mädchen, das anders fühlt, denkt, spielt und agiert. Und genau das scheint die Sängerin von Wolf Alice mit ihrem Kristen Stewart Riot Girl Look zu interessieren.
Rose von Wolf Alice aus ihrer Platte My Love is Cool. Da bin ich total rock, wenn ich sowas höre.
Warum glaube ich dir das jetzt nicht?
weil sich eine Zeitenwende ja nicht nur abgezeichnet, sondern es hat diese Zeitenwende gegeben, kulturelle Wende, Paradigmenwechsel, Jazz ist das neue Ding, konnte man kürzlich auch bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk nachhören, die sagten, die Jazzszene in Berlin sei so wie früher die Techno-Szene und die jungen Menschen, und ich gehöre auch noch dazu, hören eigentlich nur noch Jazz und Rock ist aus, Ende. Was?
Ich musste lachen bei jungen Menschen, aber
ja, im Geiste.
Du bist ja jünger,
im
das
Geiste,
ist ja das Verrückte.
Ja, ja.
Ja,
insofern, ich habe diese Platte heute tatsächlich auch unbedingt in der Sendung haben wollen, um nochmal nachzufühlen, nochmal den Puls zu fühlen bei dieser Veranstaltung, die man vielleicht Indie-Rock nennen kann.
Ja, hast du ja letzte Woche schon angedeutet hier an dieser Stelle. Ich habe mich also schon, ich habe es schon erwartet, dass du das sagen wirst, aber ich meine, die ist 22 oder so, die Sängerin. Und
warum hört sie denn kein Jazz?
Ja, aber aus dem Schatten dieses langweiligen Genres, was Indie-Rock heißt, da treten die doch voll raus.
Sowieso.
Also das kann man doch gar nicht Indie-Rock nennen.
Nee.
Kann also, das eigentlich gar nicht irgendwie
echt
nennen.
Echt nicht? Es ist schon relativ, was heißt simpel, oder relativ linear von diversen 90er-Sachen aus abgeleitet irgendwie. Also ja. Das hier war jetzt irgendwie so ein Lush-Song oder keine Ahnung, was es dann sonst noch so gab an so eher leichteren Shoegaze-Sachen. ich finde, fast jeder Song der Platte, womit ich nicht sagen will, dass die schlecht sind oder so, ist irgendwie abgeleitet oder sowas. Und ich meine, okay, das ist wahrscheinlich einfach das Grunddilemma von so jungen Bands heutzutage, wenn sie sich nun mal aus welchem Grund auch immer dafür entscheiden, eben nicht Jazz oder Elektronisches zu machen oder so, was ja auch durchaus kommerziell eine gute Überlegung sein kann, dass da einfach nicht mehr so richtig viel Neues zu reißen ist. Es sei denn, man macht so ganz komisch verkopften Krempel, was wir nachher auch noch hören werden. Zum Beispiel über diese Platte hat sich der NMI mal wieder total, der ist so derartig abgegangen. Also die sagen, das sei das Debüt des Jahrzehnts. Also wo ich echt sagen muss, die haben, tut mir leid, also die haben echt ein Rad ab. Also das ist...
Naja, du weißt ja, es bleibt dir nichts anderes übrig.
Ja, okay, Jobs, aber man kann doch nicht, alle sechs Wochen behaupten, das ist das Debüt des Jahrzehnts oder irgendwie ja, sowas. Gut, ich meine, irgendwann ist doch das lächerlich. Ich meine, die Platte hat echt ein paar tolle Momente, aber sie hat auch wirklich also ganz viel Durchschnitt, finde ich. Und also selbst innerhalb der Parameter, von denen wir reden, also Indie-Rock. Mhm.
Aber wer letzte Woche hier diese Sendung gehört hat, wird mich vielleicht noch im Ohr haben, wie ich Worte über Pins sagte, diese Band aus Manchester. Wenn du eben sagst, irgendwie es wirkt alles hergeleitet und so weiter, das ist ja völlig klar. Das ist ja auch das Problem älterer Kritiker, wie du es einer bist, dass du alles schon gehört hast. Und das Schlimme ist, du hast eigentlich auch schon alles gehört, was nächstes Jahr erscheint. Weil alles, was erscheint, ist gar nur noch nicht hergeleitet. Doch, natürlich. Egal. Und ich habe damals gesagt, vor einer Woche, es kommt nur noch irgendwie auf die Qualität des Irrsinns der Interpreten an, der Interpretinnen. Was machen die mit dem Material? Und ich muss sagen, diese Band hier macht das ziemlich gut. Also hier habe ich tatsächlich noch sowas Wollen und Lust und überhaupt verspürt, was ich bei 800 anderen Geschichten, die aus der Ecke kommen, derzeit eben nicht empfinden kann.
Da muss ich dir recht geben. Also diese Platte ist tatsächlich weit davon entfernt, perfekt zu sein, aber sie kommt mit einer Frische um die Ecke, die doch überraschend ist. Mich hat das ein bisschen so erinnert, die Strokes kamen damals mit einem ganz anderen Wind um die Ecke, aber so dieser Habitus, wir machen jetzt hier einfach mal und was ihr anderen denkt, ist uns egal. Finde ich gut.
Wir hören eine weitere, das war jetzt eine Single, die wir gerade gehört haben, und es geht weiter mit einer weiteren Single. Du hast die Singles rausgesucht.
Ja, aber eigentlich nicht absichtlich, sondern einfach der Dramaturgie wegen. Also weil in dem Text eben natürlich das tatsächlich um dieses Wolfskind ging und dass sie anders ist und eben diesen Riot-Girl-Charakter, den wir ja hoffentlich jetzt gleich nochmal kurz besprechen werden.
Klar.
Und ich bin hier drin. Dein Lieblingsthema.
Fahr ab. Großer Pfirsich heißt dieses Lied. Wolf Alice mit My Love is Cool hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, und es gab sogar ein kleines Zitat an Paranoid, oder? Von Black Sabbath. Hast du das gehört? Nee. Klar, sie hat so gesungen und am Ende gab es sogar dieses also es war schon so ein bisschen angelegt. Na egal. Auf jeden Fall finde ich dieses Argument, dass es schon mal gab, ja, also ich meine, das sagt man doch bei 70% der Platten oder was?
Ich sag das nie.
Das ist halt so. Und mir ist es echt lieber, meine Cousine ist jetzt 20, die hörte sich das an. Ich meine, die kennt die Breeders nicht oder so. Da war sie halt zu jung. Aber die hört jetzt vielleicht diese Band und da bin ich echt beruhigt, wenn sie diese Band hört.
Weil, was hätte sie sonst hören können?
Na, sie hätte zum Beispiel auch schlechten 90er-Retro hören können.
Oder Eurodance
oder Giorgio Moroder. Oder, ja, also, oder schlechtes Zeug von heute. Was nur nach
Ja, du wolltest und, aber über Riot Girls sprechen.
Genau. Ich finde, dass die Ellie Rosell das echt super hinkriegt, irgendwie diese Melange zu schaffen aus dieser sexuellen Aggression, die Riot Girls haben können und dann gleichzeitig eben die Stimme auch als Kontrast zu diesen aggressiven Gitarren oder so einzusetzen. Ich finde, da ist die echt abwechslungsreich und das ist auch schon mal besonders für dieses Genre.
Also ich fand hier die Riffs gut, wie sie gespielt haben gut. Ich fand den Gesang furchtbar, weil das ist eben dann nachgebaut, Klischee, übrigens, du hast völlig recht, also junge Menschen haben das totale Recht, diese Sachen zu entdecken und niemand soll ihnen sagen, das hat es alle schon mal gegeben, weil das spielt in dem Moment überhaupt keine Rolle. Um meinen Kollegen Seidel mal zu zitieren, der damals immer gesagt hat, es ist mir doch egal, ob ihr meint, Oasis klingt wie die Beatles, fucking Oasis sind meine Beatles, als er jung war. Da ist natürlich was dran, völlig in Ordnung. Aber eben, da ist mir noch die Frage, wie ist es gemacht, ne? Und das, wie gesagt, diese Gesangsperformance, das ist etwas, was ich nicht mehr hören möchte.
Aber also, da hast du es ja wieder. Warum nicht mehr hören?
Weil ich es damals gehört habe und es mir damals schon auf die Nerven ging. Diese Art von Intensitätsgeschrei?
Ich habe sie damals echt gemocht, muss ich sagen. Also nicht immer, aber immer so punktuell. Und ich mag das auch tatsächlich. Das ist wirklich da geht es mir genau umgekehrt wie dir. Also ich mag den Gesang partiell gerne und auch gerade wenn es intensiv wird, möchte das nicht immer hören. Das ist wiederum, also weil das irgendwie einfach überhaupt nicht mit meiner Alltagsmusik zu tun hat oder so. Und aber das finde ich auch. Also einfach Intensität sozusagen ist ein Argument, was es für mich wiederum rechtfertigt, sowas zu machen.
Ja, aber ich empfinde es nicht als intensiv. Ich empfinde es als, jetzt sind wir mal intensiv.
So. Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber das kannst du natürlich immer sozusagen unterstellen. Also konnte man auch damals schon den Breeders oder Babes in Toyland unterstellen, sozusagen, dass das irgendwie Attitüde war. Aber ich glaube, dass das eben einfach auch dem Schwung und dem Überschwang der Jugend geschuldet ist oder so. Und dann ist es in dem Moment einfach völlig legitim. Also das finde ich, also das würde ich wiederum der Platte überhaupt nicht ankreiden. Also für mich geht es eher auch ein bisschen um so Sachen, dass ich... Ja, okay, das Songwriting jetzt nicht überwältigend finde. Sie machen viel mit Sounds, was ja auch gut ist und der Musik irgendwie passt irgendwie mit Gitarrenflächen und sowas. Das finde ich auch völlig in Ordnung, aber so richtig bis auf zwei, drei wirklich tolle Stücke bleibt dann bei mir nicht richtig viel hängen. Also,
das finde ich nicht. Ich finde schon, dass da mehr gute Stücke drauf sind. Und mit dem Songwriting, okay, ich weiß ein bisschen, was du meinst, weil sie jetzt nicht so die geborene Erzählerin ist, so, aber ich glaube schon, dass sie so ihre Art... selber eben nicht so als das typische Mädchen-Girlie irgendwie gesehen zu werden, schon auch in den Texten rüberbringt. Das finde ich eigentlich gut und auch konsequent. Und jetzt, ich habe jetzt mal die Frage, ob das vielleicht deshalb so ist, dass du sagst, dass es weniger intensiv ist, als es vorgibt zu sein, weil die Jugend vielleicht denkt, dass Grunge, also dieser gitarrenharte Teil irgendwie der wilde Part ist und Pop der zahme. Und wir es vielleicht genau andersrum erwarten würden. Heutzutage würden wir vielleicht von der Popplatte was Innovatives, Krasses erwarten und die Gitarrensachen sind für uns eben einfach schon so, ja, die sind eben zahm, weil das ist irgendwie vorhersehbar. Ist es vielleicht das? Dieser also Paradigmenwechsel oder so?
Nee, der Paradigmenwechsel ist, dass man lieber Saxophon, Schlagzeug und Kontrabass und Klavier hört. Und
Da geh mal durch die Bergmannstraße oder so, da spielen ständig Leute Kontrabass und Saxophon. Du kriegst die Motten, ey, da fallen dir echt die Ohren ab. Das ist furchtbar.
Ja, nein, also...
Und es ist schon Jazz, was die machen oder behaupten zu machen.
Nein, nicht umsonst kommt ja in diesem Jahr, ist dieser Film über Kurt Cobain in die Kinos gekommen etc. Da mag irgendwie was in der Luft liegen.
Ja, und ich meine, Grunge war einfach ein Megaseller, also das Genre.
Aber mit Grunge verbinde ich das hier irgendwie null, das ist so aufgesetzt. Also ich finde, das ist echt eine Rockplatte mit einem sehr, sehr großen Pop-Gestus. Mhm. Und wenn sie Pop machen, finde ich sie tatsächlich viel glaubwürdiger. Da geht es mal wie Andreas. Also
Engländer können kein Grunge, das ist genauso wenig wie amerikanische Gitarrenbands Pop können.
Oh, aber was sie, also
Replacements konnten Pop.
Was sie gut rüberbringen auf diesem Album ist auch, das mag ich bei Bands, die neu sind und frisch und jung auch immer, da ist so eine lässige Kombination von Leichtigkeit und Schwere, Süße und Bittersüße. Mhm. Das, was die Jugend halt so ausmacht. Ne?
Da gehe ich mit. Mhm. Finde ich auch gut.
Also wir können in dieser Musik, die man grob Indie nennen könnte, durchaus noch einen Puls fühlen, entnehme ich dem, was ihr so sprecht.
Mhm. Schön. So typisch.
Ja, was? Lisbon, zu Deutsch Lissabon.
Ja, wow.
Dieses Lied von Wolf Alice aus ihrer Platte My Love is Cool und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Hit.
Der kam von Claudia Gerdt.
Soundcheck. Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel.
Gerade überlegt, ob ich den Gag von vorhin nochmal bringen soll.
Nein. Nein? Welcher war das?
Dass es jetzt weitergeht mit der Tochter von Van Morrissey.
Oh Lord.
Okay, ich mach's nicht. Ja, wir machen weiter mit einer weiteren Debütantin.
Bist du doch der Bach?
Flo Morrissey. Tomorrow will be beautiful. Alyssa Hirsemann, bitte.
Also Flo Morrissey, wie ich sie aussprechen würde, kommt aus einer interessanten und sehr großen Familie. Sie hat sage und schreibe 8 Geschwister. Flo ist die zweitälteste, ihr größerer Bruder ist 23, sie ist 20 und das jüngste Geschwisterkind ist gerade mal 6 geworden. Das ist also immer Leben in der Bude. Aufgewachsen ist sie auf dem Land in England und mittlerweile lebt sie im Londoner Stadtteil Notting Hill. Mit 17 hat sie die Schule abgebrochen, um ernsthaft Musik zu machen. Für ihre Eltern war das okay, weil die wussten, dass Flo hart arbeitet, wenn sie sich für etwas entschieden hat. Und mit diesem anderen Morrissey hat sie übrigens nichts zu tun. Mit 15 war Flo Morrissey dann schon mit eigenen Songs und Videos auf MySpace unterwegs und es gab damals schon sehr viele Musikmanager, die sich für sie interessierten, was verständlich ist, weil sie hat was sehr Besonderes, hat so eine Hippie-Aura, obwohl sie heutzutage von sich selber sagt, dass sie als Teenie-Hippie war und jetzt eher Bohemian ist. Sie scheint mit allem sehr wählerisch und auch durchsetzungsstark zu sein. Die Legende geht so, dass der Manager des bekannten Freak-Folk-Musikers Devendra Banhart Flo Morrisseys Musik auf einem japanischen Blog entdeckt hat. Da gab es wohl einen Link zu YouTube. Und jetzt ist Aram Goldberg wohl auch ihr Manager. Und deswegen hat sie ihr Debütalbum Tomorrow Will Be Beautiful auch in Los Angeles mit dem Produzenten Noah Georgeson aufgenommen. Der hat auch schon mit Devendra Banhart und auch mit Joanna Newsom zusammengearbeitet. Und außerdem ist auch der Franzose Philipp Saar dabei als Produzent. Den kennt man vielleicht von der Band Phoenix, da hat er auch produziert. Die Stimme der 20-Jährigen klingt manchmal sehr alt und weise und changiert so zwischen Extremen wie zuckrig süß und spitz wie zum Glasschneiden. Inspiriert, sagt sie, ist sie von Musikern wie Neil Young, Jeff und Tim Buckley, Devendra Banhart, Anthony and the Johnsons, Coco Rosi oder Billie Holiday. Sie singt von unter anderem von Wiedergeburt, Betrug oder Träumen ohne zu schlafen. Wir hören jetzt mal einen Song, Pages of Gold von Flo Morrissey.
Tja, wenn Lana Del Rey das gesungen hätte, es war aber Flo Morrissey, Pages of Gold aus ihrer Platte Tomorrow Will Be Beautiful. Gleich schon wieder gemein am Anfang, aber ja, drumherum schön, finde ich. Also tolle Musik, gut gespielt, schön arrangiert.
Extrem geschmackvoll. Ja. Ja, geht mir ähnlich. Also ich meine, das ist natürlich so ein Ding mit so einer sehr jungen oder noch jungen Frau, die diesen Debütalbum vorlegt. Da ist natürlich so eine gewisse Vulnerabilität, so Verletzlichkeit da und das löst natürlich auch so eine gewisse Beißhemmung aus. Die braucht man hier aber auch gar nicht, weil es ist auch echt ein schönes Album. Aber wo ich auch ein bisschen hier und da nach Substanz oder mehr Substanz suche, aber vielleicht kann sie die auch einfach noch gar nicht bringen irgendwie. Also vielleicht so, vielleicht fehlt das ihrer Biografie irgendwie noch an Brüchen, an ich weiß nicht, an Ups, Aufs und Ups oder so. Und vielleicht war das alles in ihrer Großfamilie bisher alles so schön harmonisch, dass diese Musik eben einfach erstmal nur von ihrer Schönheit lebt, aber noch nicht von was darüber hinausgeht. Und das, finde ich, unterscheidet sie von auch zeitgenössischen anderen Songwriterinnen, die auch jetzt gerade in diesem Jahr Sachen gemacht haben, die ich dann wesentlich spannender finde. Also Natalie Press zum Beispiel würde ich dann nennen oder Laura Marling oder so. Gut, die sind auch älter und haben einfach schon mehr erlebt. Ich weiß es nicht, ob es daran liegt oder so.
Also Substanz erwarte ich überhaupt nicht von so jungen Leuten. Ich erwarte von den dummen, herumtollen, großäugig in die Welt glotzen, unreflektiert das Ganze irgendwie mir um die Ohren schleudern. Und warum soll die irgendwie so tun, als wäre sie 45 und würde beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten müssen, was ja Menschen wirklich nachhaltig auch beschädigen kann. Was ich schade finde, ist halt, dass sie ich weiß nicht, ob es ein Produzentenfehler ist oder so, vielleicht geht es euch ganz anders. Ich auf die lange Distanz geht mir irgendwann ihre Stimme auf die Nerven. Diese Triller, die einfach nicht funktionieren für mich an der Stelle. Bei meisten anderen Sängerinnen eigentlich auch nicht. Da hat man sie vielleicht zu sehr gedehnt oder so, ich weiß es nicht. Also sie kann die Lieder letztlich nicht immer ausfüllen, aber als Performerin. Also inhaltlich, wie gesagt, ist mir das völlig egal, was da passiert.
Also mit der Stimme geht es mir so ähnlich. Obwohl ich finde, es gibt halt Stücke auf dem Album, da singt sie tatsächlich so ein bisschen wie so eine Filmdiva aus den 50er, 60ern. Ich weiß, jetzt so ein blöder Begriff, den man halt benutzt, aber tatsächlich erinnerten ja die Songs dann noch teilweise so daran, diese Streicherflächen und so. Und das fand ich irgendwie, das waren immer die angenehmeren Teile des Albums. Und da, an diesen Stellen hat sie eben auch nicht so schrill gesungen, wie du das jetzt vielleicht auch meintest. Also, und ja, also mir geht's aber trotzdem auch genau wie Jörg. Da muss ich dann doch auch sagen, dass mir ein bisschen Fleisch am Knochen fehlte und jetzt nicht leiblich gesehen, sondern echt auch irgendwie an den Songs tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das meintest, aber.
Ja, ja, also so. Ich meine, es geht mir jetzt auch nicht um inhaltliche Tragik oder sowas, sondern wirklich eher so, ja, so, das meinte ich auch eher mit Substanz.
Also, if you can't love, this all goes away. If you can't love, this all goes away. Flo Morrissey hier im Soundcheck auf Radio 1 und wieder gilt das Drumherum echt gut. Das Stimmchen in der Mitte kriegt es nicht zusammengehalten, finde ich.
Aber selbst bei den Arrangements, finde ich, hätten sie mal ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Also bei den, wir hören ja hier nur drei Songs, da wird sich das, was wir hier rumkritteln, nicht so ganz vermitteln. Aber auf Dauer, also wie viele Songs sind da drauf? 11, 12?
10.
10. Mhm. Hört sich das an wie ein langer Song und ja, die hat wirklich Potenzial, das kann man nicht anders sagen, aus der wird auch mal was. Mhm. Aber ja, dieses Debüt ist schön, aber es hätte noch schöner gekonnt. Mhm.
Ja.
Also ich höre im Prinzip ja diese gut gemachten Geschichten ganz gerne. Also Musik, die atmet, wo Raum auch ist, wo man mal Instrumente wieder hören kann und so. Also da ist dann völlig in Ordnung, dass es ein fließendes oder ein Song eigentlich ist. Aber
ich glaube, dafür hat sie dann tatsächlich noch nicht die Erfahrung, das dann mit ihrer Stimme, wie du sagst, tragen zu können. Sie macht dann, wir haben das off-air gerade besprochen, Claudi sagte, es ist halt auch wirklich so Schema F, sie macht in jedem Song mehr oder weniger das Gleiche. Mhm. An einer Stelle geht die Stimme dann halt in unendliche Höhen. Und dann macht sie halt, holt sie die tiefe Seite raus und ja, da ist so, sie kennt wahrscheinlich die Zwischentöne noch nicht so gut.
Du hast sie doch live gesehen, glaube ich, oder? War das nicht die Tage?
Mm-mm. Nein.
Nee?
Natalie Press, da waren wir.
Genau, Natalie Press.
Fantastisches Konzert, ja. Großartig. Allerdings. Und auch übrigens eine viel bessere Platte, wie ich finde.
Ja, also, für mich sind die alle gleich.
Na, Frauen, nein.
Junge Frauen sehen ja alle gleich aus.
Nein. Andreas, nein, da muss ich sagen, das kannst du so nicht sagen. Das ist wirklich, finde ich nicht richtig, dass du das jetzt sagst.
Natalie Press, ich fand die Platte echt langweilig.
Ja, weil du nicht genau zuhören kannst manchmal. Manchmal sind deine Ohren von Jazz verklebt, von Kamasi Washingtons dreistündigen Saxophon-Soli und so. Da musst du einfach mal wieder von runterkommen von dem Ganzen. Sonst sagt dein Arzt noch, du musst deine Ohren abgeben oder sowas.
Was, werden Dinge verraten in dieser Sendung? Unglaublich.
Dir wachsen doch schon Trompeten,
ja?
Aus den Ohren.
Ich habe sogar jetzt, kaufe mir demnächst Bongos und
gründest die Incredible Bongo Band oder was?
Hast du denn geprobt?
Baskenmütze?
Ausdrucksmusik. Geprobt wird in der U1.
Ich warte, dass du sowieso insgesamt stylmäßig viel mehr Richtung Hipster gehst. Also da geht
doch gar nicht.
Ja, okay, das Tuch, das bringt's ja. Das können jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Aber
ich mache ein Foto gleich mal.
Ja, okay.
Aber die Frage ist ja, ob du Flo Morrissey sozusagen im Duett vielleicht doch noch zu anderen
du
Sachen
an den
inspirieren kannst. Ja.
Im Koloraturduett mit Devendra Banhart zum Beispiel.
Weil das ist zum Beispiel auch was mit mir auf der Platte. Da gibt es, glaube ich, einen Song, da singt sie zweistimmig. Also mit sich selbst oder mit jemandem. Und da dachte ich, warum das nicht öfter? Das klang auch irgendwie nochmal schöner.
Ich glaube, das sollte jetzt erstmal so eine Visitenkarte werden, was sie kann. Und dann springen da jetzt vielleicht auch andere Leute drauf an und dann demnächst Flo Morrissey in ein bisschen mehr Abwechslung.
Ich glaube nicht, dass es nochmal einen Flo Morrissey geben wird. Das ist eine teure Produktion. Das Ding wird floppen. Warum soll das weitergehen? Sehe ich nicht.
Das Ding wird nicht floppen.
Also für mich passt dazu, ich habe heute die Meldung gelesen von der GfK, dass zum ersten Mal in der Geschichte alle Top 10 Alben in dieser Woche, also der nächsten Woche, alles Deutsche sind.
Oh mein Gott.
Das heißt, Deutschland rules the world bald, oder was?
Ja, Helene Fischer. Ich kann ja sagen, was das für Musik dann ist. Also es reicht dann von 4 Hip-Hop-Alben sind zum ersten Mal überhaupt.
Ja, bloß weil sie in Deutschland nicht in Top 10 ist, heißt es noch lange nicht, dass
zweitwichtigster Markt.
Mhm. Also wir werden von der hören. Wollen wir eine Wette abschließen on air?
Können wir machen.
Gut, warum?
Um die Sendung.
Aber kein Geld.
Okay, ich bin dabei.
Darf ich auch mitwetten? Aber ich will die Sendung gar nicht haben.
Ach, nichts mit Peinlichkeiten? Das fände ich besser.
Peinlichkeiten?
Ja, also wie, der Verlierer muss irgendwas Peinliches machen natürlich.
Das ist doch peinlich, wenn man es gerade peinlich.
Was ich ja interessant fand...
Jetzt lenkt mich ab.
Ach so. Du könntest zum Beispiel, wenn du verlierst, nackt Andreas Auto waschen.
Wer? Andreas selber wäscht sein Auto
nackt.
Ja, das ist total langweilig.
Was ist das Äquivalent dazu?
Na, du auch. Nackt. Ihr Auto oder
ich
ihr
Fahrrad. Ich habe kein Auto. Das ist ja schon mal voll im Vorteil.
Ich stelle mein Auto für diverse Nacktwäscheparty zur Verfügung, wenn es sein muss.
Also. Sehr gut. Danke, Jörg.
Ja, aber jetzt wieder zum Geschäft.
Ja.
Du wolltest was sagen.
Ja, interessant finde ich, dass dieser Song, der gerade lief, der wurde ja von Philipp Saar produziert. Und es hat irgendwie gar keinen Unterschied gemacht, ob es dieser Georgeson ist oder Philipp Saar. Das klingt trotzdem alles gleich. Also,
das ist schon der mal Motorbass war, ne? Also in den 90ern diese, und der Stardust mit
produziert. Ja, der französische Bass, genau.
Ja, nee, das hätte ich auch in der Tat jetzt nicht so unbedingt gehört. Stimmt.
Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil der hat eigentlich so einen anderen Sound und passt sich dann da so an. Also,
obwohl, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Brechtweil rausgehört in dem Song.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Und dafür steht Philipp Saar oder was?
Naja, ja, doch. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Er würde es bestimmt unterschreiben.
Philipp Saar wird Intendant. Nein, also egal. Das kam mir gerade so in den Sinn.
Die Philharmoniker suchen noch jemanden.
Ja, genau. Brechtweil hast du hier gehört?
Mhm. Doch, wirklich.
Und Esther Ofarim.
Und Esther Ofarim, ja. Aber jetzt nicht nur in dem Stück, sondern insgesamt ihre Stimme. Tatsächlich, doch. Vergleich mal. Die kennt ja keiner mehr, die Esther, aber.
Hm.
Und Albino und Romina.
Jetzt wollen wir nicht albern.
Ja, genau.
Ja, Esther Ofarim war hier zu hören laut Claudia Gerd. Ich würde Einspruch erheben wollen, aber egal. Es war Flo Morrissey nämlich, die wir hier gehört haben. Tomorrow Will Be Beautiful, das ist das Album und das ist die Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Wenn Sie Fan von Andreas Müller Soundcheck auf Facebook sind, konnten Sie das vor wenigen Sekunden bereits live lesen, denn auf dieser fantastischen Seite, deren Fan Sie unbedingt werden sollten, gibt es viel exklusiven Content, jedenfalls für einige Sekunden, aber manchmal auch für immer. Zum Beispiel ist mein Hipster-Tuch jetzt zu sehen, selbst eben fotografiert und hochgeladen.
Ich dachte, es wäre ein Exzentriker-Schal.
So. Passend zum Existenzialistenanzug.
Genau. Mac Baird ist eine Psychedelic-Folk-Künstlerin, heißt es. Don't Weigh Down the Light ist ihr neues Album. Back to You heißt dieser Song und er steht für das Album, weil die sind alle so, diese Lieder. Was die Stimmung, Geschwindigkeit und überhaupt angeht. Ja, enjoy.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Auf Radio 1.
Helle, helle, helle. So heißt dieses Stück. Wirklich. Von den Cayucas, deren Platte Dancing at the Blue Lagoon heute ebenfalls erschienen ist, wie so manche andere auch. Und deswegen im Soundcheck hier auf Radio 1 zu hören war. Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Und immer noch im Studio sind Elissa Hirsemann, Jörg Wunder, Claudia Gerd, Techniker Stefan Linder und Moderator Andreas Müller. Und es geht jetzt um die neue Platte von Son Lux.
Ja, Son Lux. Hinter dem Projekt Son Lux verbirgt sich Ryan Lott, ein in New York lebender Mid-30er, der ja erstmal so phänotypisch der intellektuelle Ostküsten-Hipster ist. Geboren wurde er 1979 allerdings in Denver als jüngstes von drei Geschwistern. Die Eltern legten Wert auf eine klassische Musikausbildung ihrer Kinder, wovon die Kinder nicht so begeistert waren. Lott hat dann auch so die üblichen Abwehrreaktionen gehabt, irgendwie versucht sich vor dem Klavierunterricht zu drücken, den er schon mit 6 Jahren bekam. Hat dann aber auch spätestens auf der Highschool dann irgendwie eingesehen, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, irgendwie diese Grundlagen zu haben, weil er dann gemerkt hat, er kann irgendwie mit Stravinsky genauso viel anfangen wie mit Nirvana, deren Lithium er dann als Mitglied einer Schülerband gecovert hat beispielsweise. Ein bisschen später studiert Ryan Lott dann Klavier und Komposition an der Indiana University. Er arbeitet viel mit einer Ballettstudentin zusammen, die er dann später, viel später auch heiratet. Für den Künstler beginnt dann eine ziemlich aufregende Phase. Er stemmt ambitionierte Projekte zwischen bildender Kunst und neuer Musik, dirigiert Charity-Orchester, organisiert Performances, tritt bei großen Vernissagen auf, zum Beispiel in New York im Guggenheim, schreibt eine abstrakte Sinfonie, die in Slowenien uraufgeführt wird und so weiter und so fort. fort. Von irgendwas muss man allerdings leben und deswegen fängt er an, nimmt er das Angebot einer Agentur aus New York an und wird deren Hauskomponist und zwar hauptsächlich für Werbejingles, was jetzt natürlich erstmal ein bisschen ein Downer ist. Nebenbei frickelt er dann aber allerdings 4 Jahre lang an seinem Debütalbum rum, was 2008 auf dem kalifornischen Hip-Hop-Hipster-Label Anticon erscheint und ja, auch recht positiv rezensiert wird. Die zweite Platte ist dann eine ganz andere Nummer, die entsteht nämlich unter einem immensen Zeitdruck. Er nimmt an einer Challenge eines lokalen Radiosenders teil, wo man in 4 Wochen ein Album mit 10 Songs oder 35 Minuten Spielzeit abliefern muss. Das Ergebnis, wieder ein Kritikerfavorit und auch ein kleiner Publikumsachtungserfolg. Viel mehr wird dann aber erstmal nicht aus diesem Mann, aus Ryan Lott. Also er ist einfach so eine kleine Szenefigur. Er erweitert jetzt vor der aktuellen Platte sein eigenes Projekt um 2 Leute, um den Gitarristen Rafik Bhatia und um den Schlagzeuger Ian Chang. Nun ist man also ein Trio. Die Platte heißt Bones. Als erstes hören wir das Stück This Time.
This Time von Son Lux aus der Platte Bones und man möchte jubilieren und schreien, endlich Musik, toll.
Was ist los?
Also ich finde gerade dieses Stück, das hast du, Jörg, wahrscheinlich extra rausgesucht, symbolisiert ja eigentlich die gesamte Schwäche des Albums, sowohl vom Sound.
Hey, ich finde das eines der besseren Stücke.
Wirklich?
Aber also ich finde gerade so das Songwriting, denn hier sind ja also die Fetzen der anderen Songs zusammengefasst, die er so als Parolen irgendwie übers Album streut und was immer irgendwie was mit Freiheit. Also er scheint gerade sich sehr eingeengt und unfrei zu fühlen, weil er schreit die ganze Zeit nach Freiheit. Auf dem Album finde ich irgendwie, ja, fürchterlich.
So, was ist daran fürchterlich?
Also die Stimmen, die Instrumente, der Computersound, alles versucht sich irgendwie gegenseitig zu überstimmen. Das ist ziellos. Das ist ungenau, das ist angerissen, das ist gar nichts.
Und das Tragische ist, man soll ja auch nicht unbedingt mit anderen vergleichen, sondern immer mit sich selbst. Und wenn man jetzt sagt, das von dir auch erwähnte, Jörg, von dir erwähnte Album We Are Rising, das zweite, glaube ich, das ist super. Besser. Das ist super. Da hat, da, wie du, Andreas, vorhin sagtest, da hat die Musik Luft, da hat das ganze Ding Luft, da ist er irgendwie auch originell, da hat er irgendwie Atmosphäre, da klingen die Sounds organisch mit Flöten und Streichern und sonst wie. Er ist ja auch Multiinstrumentalist und jetzt entwickelt er sich zu so einem, weiß ich nicht,
haben wir Roboter? Verschiedene Platten gehört? Oder?
Wir haben keinen Exzentriker-Schal um. Ich glaube, daran liegt's.
Ja. Say it.
Say it.
Nee. Say it loud. You are Black freak and you are proud. Nee, also ich bin mit der Platte irgendwie so, also ich hatte die letzte, diese We Are Rising Platte, ich hatte die zwar irgendwo, aber tatsächlich nie so richtig dolle gehört oder sowas und habe die jetzt im Vergleich auch nochmal zu dieser gehört und finde auch die, also alles, was hier drauf ist, ist auf der Platte zumindest schon angelegt und eigentlich auch auserzählt und besser erzählt und also ich sehe sozusagen die Grundproblematik irgendwie halt auch in so einem, also so, er versucht halt wirklich über Originalität und über Ideenreichtum und Aufmerksamkeit zu erregen. Ich finde auch, dass es in seiner Collagenhaftigkeit einfach total auseinanderfällt oft. Manchmal, er hat immer wieder großartige Momente und ich finde auch, er hat tolle Melodien, also auf der Platte. Aber er haut sich das selber immer wieder zu Klump. Und das finde ich, das mag vielleicht irgendwie so ein dekonstruktivistischer, spätpostmoderner Ansatz sonst was sein. Also ich habe irgendwo eine Kritik über die Platte gelesen, jetzt heute noch. Also sonst, da wurde dann irgendwie, ich kriege die Namen nicht auf zusammen, aber jedenfalls irgendwelche französischen Philosophen wurden zitiert und so. Und wo ich dann echt dachte, okay, Leute, klar, ja, sicher, irgendwie kann ich mir das auch zur Not da rein interpretieren oder so. Aber erstmal so, für mich ist es auch echt eine super anstrengende Musik, was nicht unbedingt ein Kriterium für schlechte Musik sein muss, aber in dem Fall erreicht es mich null.
Sunlux mit White Lies aus dem Album Bones hier im Soundcheck auf Radio 1. Und es wurden ja schon Kübel der Verachtung ausgegossen vorhin über dieses Werk. Und ich muss sagen, ich höre mir lieber 100-mal das an, als nochmal eine Platte von Wolf Alice oder von Pins oder ich weiß nicht was. Zum einen, zum anderen ist das hier ein Typ, der natürlich komplett strukturiert und organisiert seine Mitstreiter da dirigiert, der in einem Track wie hier gerade elektroakustische Avantgarde der 60er Jahre mit dem Bums von heute zusammenbringt. Es ist man kann behaupten, das sei alles zufällig zusammengefummelt. Nee, das hat natürlich alles irgendwie seine Idee, seinen Sinn und überhaupt. Und er traut sich halt was und steht da in so einer Reihe von Leuten, die natürlich gefällige, durchgängige Dinge tun könnten. Wir haben kürzlich hier über Hudson Mohawk gesprochen, der sowas auch könnte, aber es auch nicht macht. Das Hudson Mohawk-Werk ist im Vergleich zu diesem hier sicherlich nochmal eine Klasse drüber. Trotzdem ist das für mich sehr gute zeitgenössische Musik, die mit dem, was so unterwegs ist, umgeht und was Spannendes draus macht.
Aber was traut er sich denn?
Naja, also diese im ersten Stück, diese Free-Jazz-Gitarre, die da zu hören war.
Also ich finde das eine Rock-Rock-Gitarre.
Ja. Nee, es war eine Free-Jazz-Gitarre.
Nee, es war eine Rock-Rock-Gitarre.
Nein, es war eine Free-Jazz-Gitarre.
Einigen wir uns auf nervige Gitarre.
Und ich habe auch noch eine Frage. Also ich meine, du hast auch gesagt, er hat sich verstärkt. Gitarrist und Schlagzeuger hat er nun extra dazu geholt, um wahrscheinlich von diesem langweiligen ich loop mir alle Instrumente selber in einer One-Man-Show-Sache runterzukommen. Aber ich finde, also hört man das jetzt so doll?
Also dieses Stück eben gerade finde ich nun wirklich auch, das finde ich auch großartig, weil da eben wirklich in dem Stück auch eine irre Entwicklung ist und dieses Outro, wo es dann eben so richtig losfunzt, irgendwie das finde ich, ich meine, das ist eine Richtung, die finde ich, in der er sich öfter mal vorwagen sollte, aber das meiste ist irgendwie wirklich nur so irgendwie scharrt hier, brock da, irgendwie alles fällt auseinander. Das ist vielleicht irgendwie, na gut, das ist vielleicht auch irgendwie mutig, sowas zu machen, aber ich sehe auch nicht so richtig den Sinn darin. Also ich meine, weil einfach, und das ist bei Hudson Mohawk, finde ich, komplett anders, weil bei dem entsteht aus total disparaten Momenten und den irrsinnig zusammengesuchtesten Sounds irgendwie entsteht Pop. Und das hier ist für mich aber in großen Teilen kein Pop. Das ist Art Rock.
Das ist schon Jazz, oder?
Nee, das ist Schreddermusik.
Irgendwie ist es auch kein Jazz, tut mir leid. Also ich wünschte, es wäre Jazz, weil dann könnten wir wenigstens dazu Bastenmützen und was weiß ich.
Und Bongo spielen.
Ja. Nein, also ich finde die Platte ja auch nicht richtig schlecht oder irgendwie sowas. Es ist nur so, dass ich ganz oft denke, was hätte jemand wie, keine Ahnung, James Blake oder so aus den Ideen machen können oder so.
Wieso?
Weiß nicht, also irgendwie was Kohärentes, irgendwie was zusammengeht und irgendwie finde ich aber hier geht es einfach.
Warum muss denn immer alles kohärent sein? Warum muss denn immer alles irgendwie?
Es muss nicht alles so sein, aber es muss irgendwas rauskommen und ich finde einfach nur die Elemente nebeneinander zu stellen bringt es nicht. Also und das tut er hier zu oft. Also
ja und zudem, also es geht auch nicht darum, dass es jetzt nicht eingängig ist oder so, sondern einfach.
Es ist eingängig nervig.
Ja.
Ich bin echt enttäuscht von eurer Haltung.
Wenigstens.
Also, ja. Aber immerhin bewegt diese Platte ja was bei euch. Das ist doch schon mal, bei mir bewegt sie natürlich auch was, aber im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir bislang gehört haben,
das
schon
ist
mal ein echter Vorteil.
Das ist ein Vorteil.
Ja. Das stimmt. Aber ich meine, er war Werbekomponist.
Vielleicht will er jetzt auch ganz klar da sozusagen die Linie ziehen und sagen, nee, ich kann nicht nur das Gefällige... das genau. Alle mögen, weil ist ja Werbung, da will man ja Geld mit verdienen, sondern jetzt grenzt er sich halt ab und
aber
sagt,
das macht er ja schon seit 4 Platten. Also ich meine, keine seiner Platten ist
aber anscheinend wird es immer schlimmer.
Glatt gebügelte Popmusik oder sowas. Aber ja, in gewisser Weise stimmt, wird es immer schroffer und
so wie es Leben.
Wahrscheinlich, ja. Ich meine, er lebt ja auch in New York jetzt und nicht mehr irgendwo auf dem Land und so. Und vielleicht ist das eben so.
Es wäre gute Musik für einen Apokalypsenfilm. Ich dachte die ganze Zeit an
Marvel's The Avengers versus Ultron oder
nee, I'm Legend lief neulich mit Will Smith und da dachte ich mir so, die Bilder poppten so auf beim Hören, dachte ich mir, das würde gut passen.
Tja.
Jasmine.
Changes Everything, Sonlux und oder Lux mit dem Album Bones hier im Soundcheck auf Radio 1 und dieser Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
In der absteigenden Reihenfolge. Die Nieten kamen von den Damen. Jörg Wunder meint, die Platte geht in Ordnung. Ich halte sie allein schon aus Trotz für einen Hit. Trotzig geht's weiter, nämlich mit Giorgio Moroder und seiner Platte Déjà Vu. Was für eine Karriere. 1940 geboren, dieser Südtiroler, macht seit Ende der 50er Jahre Musik und es waren harte, harte Jahre. Der hat wirklich lange, lange Zeit von nichts gelebt, konnte aber nicht aufhören, wollte einfach nicht in seiner Provinz versauern, hat dann Ende der 60er Jahre in Deutschland als Co-Produzent für Schlagerleute wie dem großen Ricky Shane gearbeitet. und legte sich 1971 einen Moog-Synthesizer zu. Schwierige Geräte damals, aber wer es sich leisten konnte, war weit vorn technologisch. Und es gelangen ihm erste große Hits. Er baute sich das Musicland Studio in München, das innerhalb kürzester Zeit immerhin einen so guten Ruf hatte, dass die Rolling Stones dort aufgenommen haben, allerdings ihre schwächste Platte in den 70er Jahren. Was daran liegen mag, dass es dieses Studio, ich glaube, unterhalb eines Parkhauses oder so gelegen war. Ziemlich muffig und überhaupt. Dann kommt eine Dame die Tür rein, Donna Summer, und sie wird für ihn zu einem, ja, er benutzt sie als Model für seine Experimente. I Feel Love wird ein monströser Hit und der Synthesizer ist da als das Triebmittel für Tanzmusik. Er wird mit diesem Song und den Sachen, die er mit Donna Summer macht, weltweit wahnsinnig erfolgreich, ist beim Casablanca-Label, damals das wichtigste Disco- und Funk-Label der Welt, unter Vertrag, scheffelt Millionen, macht Soloplatten, die Licht und Schatten enthalten. Auf jeden Fall ist er einer der erfolgreichsten Produzenten seiner Zeit und einer der bestgehassten Männer aus der Seite der Rockisten. Ende der 70er Jahre werden ja Discoplatten in den USA verbrannt öffentlich. Ganz schreckliche Szenen, die sich da abspielen. Ihm kann es egal sein. Er ist ein gemachter Mann, macht viele Soundtracks, die teilweise ganz furchtbar sind, dann aber auch wieder ganz brillant. Ich denke an Scarface, das war ihm sehr gut gelungen. Und irgendwann ist er einfach weg. Also es gibt keine Solowerke mehr von ihm, er macht sich rar. Und ist eine Legende. Alle sind sich einig, der Typ war doch ein Genie. Der ist doch einer derjenigen, der Techno mit erfunden hat. Das glauben auch Daft Punk. Und vor 2 Jahren ist er auf Random Access Memories mit einem Stück gefeatured. Ein völlig durchgeknalltes Stück, das ihn nur mit seiner Stimme hören lässt. Ich habe gelesen, sie haben diverse Mikrofone aufgebaut in der Gesangskabine. Nämlich für jede Epoche, die er da beschreibt in diesem Monolog, wurde ein anderes Mikrofon eingeschaltet. Also eins aus den 60ern, eins aus den 70ern, eins aus den 80ern. Ist mir nicht aufgefallen, aber egal. Und er ist jetzt wieder da mit einem Soloalbum, Déjà-vu heißt es. Und er muss das nicht, also wird das gewollt haben. Und alle sind wieder am Rummäkeln. Das ist doch irgendwie dummes Zeug, was er da treibt. Das ist eigentlich so wie in den 70ern. Ganz viele hassen ihn. Den meisten ist es egal, weil sie die Musik zum Tanzen toll finden. Hier ist er mit Sia. Also er hat wieder jede Menge Gaststimmen, die er teilweise noch modulieren kann. Teilweise sind es aber auch große Sängerinnen und Sänger, die einfach dann sie selbst sind. Meistens jedenfalls. Das Titelstück Déjà-vu. Sie können es halt nicht anders, sondern es muss natürlich ein Déjà-vu heißen, aber im Englischen wird es dann eben zu einem Déjà-vu. Giorgio Moroder mit der Stimme von Sia aus seinem Album Déjà-vu.
Ach, ein großer Spaß. Ich habe ja irgendwie echt gefragt, was den alten Kauz irgendwie dazu getrieben hat, jetzt außer reiner Eitelkeit irgendwie nochmal so irgendwie aus seinem Verschlag da rauszukommen, irgendwie in L.A., wo er irgendwie in seiner super mega Luxusvilla zwischen irgendwie weißem Marmor, irgendwelchen Eisbärpelzen, man liest es nur aus irgendwelchen Interviewbeschreibungen oder sowas, wie es da aussieht. Es muss wirklich so wie so ein Kokstraum aus den späten 70ern da aussehen irgendwie. Wobei
aber er
schwört, er hätte nie Koks genommen, sondern Sex wäre seine Droge gewesen, bis er dann irgendwann seine Frau gefunden hat oder so. Ich finde, das ist irgendwie echt so eine geile Geschichte irgendwie und die Platte ist dann auch noch so, die hat so ein Cover, das ist irgendwie so eine reine Selbstverarsche, also das ist irgendwie so silbern spiegelnd und da ist dann irgendwie in so einem komischen Schlieren so nur sein Schnurrbart und die obligatorische Sonnenbrille so stilisiert drauf zu sehen.
Das ist quasi das
seine
Reminiszenz an From Here to Eternity.
Ja, ja.
Legendäre Soloalbum.
Aber es ist
das Cover ist super.
Das Cover ist toll. Ich meine, die Platte hat wirklich, die hat echt eingeschenkt bekommen. Also ich dachte wirklich, das gibt's gar nicht. Also auch der natürlich rockistische New Musical Express hat ja einen von 10 Punkten gegeben. Das ist eine Wertung, die gibt's da fast nie. Nicht mal Phil Collins kriegt sowas, falls er mal jemals eine Platte rausbringt oder so. Und in irgendwelchen deutschen Musikzeitschriften, wo sie auch mit der schlechtesten Wertung seit Jahren, ich finde, das ist natürlich grotesk an der Sache vorbei.
Es ist aber stimmig, nicht? Also weil das ist ja genau das Problem. Damals, ich bin ja nun gerade noch alt genug, dass ich mich an das erinnern kann, wie man damals damit umgegangen ist mit diesem Zeug von Kritikerseite. Also wirklich einer der höchst verteufelsten Musikproduzenten der Geschichte wahrscheinlich. Dann irgendwann erklärt man, das ist aber genial gewesen. Ja, und als das irgendwann vor ein paar Jahren losging, habe ich mir die alten Sachen nochmal angehört und da sind ganz großartige Momente, aber ein Riesenteil ist eigentlich auch nicht so toll, wie auch immer. Und jetzt macht er eine neue Platte und es geht wieder so los, es ist History Repeating, er kriegt aufs Brett für etwas, was er so brillant macht wie kaum ein anderer, nämlich den besten Disco-Bums, den man überhaupt auf diesem Planeten kriegen kann. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen krediblen House-Underground-Typen oder irgendwas, nee, das ist Bums für die Massen. Diesen Track könnte auch Helene Fischer machen irgendwie, also ja, nachspielen, wäre überhaupt kein Problem. Dennoch ist es hier natürlich nochmal eine etwas andere Veranstaltung, zumal er ja auch ein Oldschooler ist. Der hat wirklich mit denen im Studio gearbeitet. Der hat in einem Interview erzählt, dass er wirklich dann einen Slot fand, dann konnte Britney Spears irgendwann ins Studio kommen. Und das ist nicht per File-Transfer oder sonst was entstanden, sondern er will dann mit denen arbeiten.
Aber
das finde ich total lustig.
Ja, nicht alles ist im Studio gewesen, also ist viel per File-Transfer.
Ja, aber trotzdem, so es irgendwie ging.
Ja, ja. Ne? Was ich interessant fand, in der Süddeutschen war vor 2 Wochen das Feuilleton, die Feuilleton-Seite voll. Zum einen mit einem Nachruf von über James Last und dann die andere Hälfte war halt Giorgio Moroder. Und ich fand wirklich interessant die Parallelen zwischen diesen beiden alten Männern, weil, wie du gerade meintest, das war Musik, für die man sich irgendwie, da konnte man eigentlich nicht offen sagen, dass man da Fan von ist, aber beide haben tatsächlich irgendwie, sind noch deren Musik oder die Art, wie sie es machen, das ist heute immer noch da. Der eine kommt halt mit dem Vorschlaghammer, so Wohlfühl und Glücks, und der andere hat halt, es ist Ekstase und Höhepunkt pur die ganze Zeit. Und ich fand es halt wirklich interessant zu sehen, dass da so, ja, diese Zeit, aus der die kommen, das ist sowas, was sich ins Heute tatsächlich gehalten hat.
Das Spannende ist ja auch bei ihm, dass sein Legendenstatus ihm in dem Sinne nicht klar ist. Also er hat letztes Jahr in New York aufgelegt. Ein Freund von mir war da in so einem ganz angesagten Club und Two New York war da. Alles, was irgendwie laufen konnte an Musikern aus allen möglichen Genres, das war das Ding des Jahres. Moroder kann natürlich überhaupt nicht auflegen, aber ist egal. Er hat dann seine alten Hits und so aufgelegt. Die Leute sind ausgerastet und der hat sich gedacht so,
aber ich glaube, das hat tatsächlich viel mit Daft Punk, also sehr, sehr viel mit Daft Punk zu tun. Danach hat das Telefon geklingelt, sein Sohn, der immer dachte, oh mein Gott, mein Vater macht echt Musik, die ist peinlich, hat dann irgendwie so gedacht, okay, wenn Daft Punk sagen, irgendwie die wollen meinen Vater auf dem Album haben, dann muss er ja irgendwie cool sein.
Allerdings können 300 Millionen verdiente Dollar peinlich sein. Nee, selbst mit einem fiesen, fiesen Hit wie diesem hier. Ja, hier im Studio werden diverse Nasen gerümpft über diese Version von Tom's Diner, übrigens mit Britney Spears hier als Stimme. Aber ich sage nur, bei der nächsten Radio 1 Weihnachtsfeier, wenn das Ding läuft, dann sind sie wieder alle begeistert.
Dann gehen wir raus rauchen.
Nee.
Außer Andreas ist auf der Tanzfläche.
Ja, wie immer.
Nur mit Schal bekleidet.
Ja. Ja, hat ganz schön Speck angesetzt, das alte A Cappella-Stück.
Ja, achso, ich dachte, du
hast einen das dachte ich jetzt aber auch.
Aber es gab schon mal so irgendwie
von DNA oder so? Hallo, ich bin neu. Also wirklich, so indiskret wäre ich wirklich nicht. Also, ich finde auch, dass hier ist, da gehe ich mit Andreas mit. Ich finde, es ist einfach so bang in the face. Wenn man dieses Lied covert, dann eben halt so. Also, und ob das dann irgendwer mag oder nicht, so what? Also ich finde auch, das ist irgendwie einfach so in der Verdichtung und in der nochmal Aufbockung, also wie so ein, als wenn man irgendwie aus so einem, keine Ahnung, aus einem Straßengolf irgendwie so ein Lowrider mit 450 PS und irgendwie super breiten Kotflügeln macht, irgendwie ist in Ordnung irgendwie. Also ich hätte mir an einigen Stellen der Platten sogar gewünscht, dass er noch mehr so in so eine Richtung von so einer muskeligen Fitnessstudio-Disco geht irgendwie. Also manchmal so die instrumentalen Stücke, die ja irgendwie so ein bisschen untergehen auf der Platte, sind glaube ich 3 oder so, die finde ich toll. Also ich, weil auch, die sind irgendwie so, die sind so wirklich auf den Moroder-Sound dann irgendwie konzentriert, von dem die einige der Gesangsbeiträge dann sogar ablenken, also eher die männlichen sogar. Die Frauenstimmen passen zum großen Teil, finde ich, sehr gut, aber es gibt 2 Männer-Gesangsbeiträge, die finde ich irgendwie eher blöd. Und ich finde, da hätte er noch mehr so dieses, wirklich so dieses Maschinelle und das aber eben mit der neuesten Studiotechnik und mit wirklich großartigen Musikern irgendwie eingespielt. Das hätte er noch mehr so darauf fokussieren können. Aber andererseits, ich meine, ich bin oder ich bin von der Platte total positiv überrascht, weil ich hatte eben erstmal nur gelesen über sie und nicht das gehört und so und finde das aber jetzt also viel, 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 viel besser, als ich befürchtet hatte oder so.
Ja, ging mir auch so, vor allem, weil ich den ersten Kontakt mit Moroder hatte 1988. Seoul, könnt ihr euch erinnern? Olympia, Olympische Spiele. Hand in Hand war der Song.
Hat er gemacht. Ja, die Einmarschmusik, ne?
Ja, das war mein erster Kontakt. Und dann, finde ich, hat er sich gesteigert.
Ja. Der hatte auch den Flashdance-Soundtrack gemacht.
Oh, und, ganz groß.
Und Reach Out for the Medals.
Aber ich bin auch Jörgs Meinung. Also ich finde auch diesen, zum Beispiel diesen 74 is the new 24 ist super.
So ein geiler Techno-Disco-Stampf.
Wirklich super. Genau, und den hat er ja wohl auch irgendwie unter dem Eindruck, den du gerade beschrieben hast als DJ, als er da aufgelegt hat und gesehen hat, dass die ganzen Mitte-20-Jährigen da so abgingen, hat er gesagt, irgendwie fühle ich mich genau wie die. Und da ist das entstanden, dieser Song.
Ich glaube, sein Arzt hat ihm auch gesagt, er hätte den Körper eines 35-Jährigen. Okay, 24 waren es jetzt nicht, aber
echt?
Er glaubt wirklich, er wird 100.
Ja, nimm dir ein Beispiel, Andreas, nächsten Dienstag.
Er raucht nicht, er guckt nicht.
Ich mache erstmal diesen Bart. nee, das ist interessant, dass dieser Artikel, den Elissa eben erwähnte, ist ja ein Experte zu Wort gekommen und der kritisiert nun genau diese Tracks, also vom House-Produzenten-Point of View. Das sei eben so Großraum-Dissen-Zeug und eben nicht so sonderlich kredibel. Und das fand ich ganz interessant, wieso einer dann da drauf guckt. Aber das ist ja klar. Also das ist eine ganz andere Schule. Das ist ein ganz anderer Swagger auch und überhaupt. Aber ich finde schon witzig, wie wir kennen ja seine Motive nicht, weil das Geld spielt nun keine Rolle. Wobei er sich in einem Interview dann auch schon gedacht hat, ne, die Produktion war schon ganz schön teuer.
Aber
also ein bisschen soll die schon verkaufen auch und so.
Der hat in den 90ern diverse Millionen in die nicht ausgeführte Produktion eines Supersportwagens zum Beispiel versenkt. Der hat einfach viel Geld übrig.
Also ja, der ist gebaut worden.
Ja, in 7 Exemplaren oder sowas.
Ja, er hat eins
davon. Der Siseta Moroder. Genau. Großartig. Ich meine, also sein eigenes allein, Auto haben. Wie geil ist das denn?
Das dürfte diverse Millionchen wert sein. Ja.
Aber was an diesem Album wirklich überzeugt, ob man das jetzt mag oder nicht, ist diese erbarmungslose Penetranz und Effektivität. Es steuert nur auf den Höhepunkt zu. Und das ist halt, das zieht er knallhart durch.
Vielleicht hat er einfach nicht mehr so viel Sex wie früher.
Das glaube ich nicht.
Vielleicht ist das die Motivation, Jörg, dass er jetzt alles in die Musik schiebt.
Jörg meinte ja auch, als er seine Frau kennenlernte, hörte der Sex auf. Oder
nee, nein.
Er hatte Sex, bis er seine Frau kennenlernt hat.
Er hatte dann Sex mit seiner Frau.
Ja eben, das denke ich auch. Also ich meine, hallo, das wäre wohl... geht ja gar nicht.
Na, auf jeden Fall ist der, wenn ich es jetzt mal so ganz salopp sagen darf, alltagstauglich. Das ist halt keine Kunst. Nein, hier.
Doch, das ist ganz große Kunst.
Ja, das hast du jetzt.
Das
aber
ist ja immer wieder dieses Ding, erstmal machen. Und ganz, ganz viele scheitern natürlich daran. Also eine Platte mit einem derartigen Erregungspotenzial, also wo es ständig piekt, ohne das, also nicht pieken, sondern Englisch Peak, ihr wisst schon, im roten Bereich oder knapp drunter. Und die man aber trotzdem so hören kann, das ist schon perfide.
Ja, und das kriegen all diese Großraum-Disco-Produzenten eben dann doch nicht hin, die so around sind. Also kein Tiesto und kein Avicii und kein David Guetta oder so, deren eigene Platten sozusagen, die kacken da, geben doch ziemlich ab, muss man sagen. Also finde ich jedenfalls. Also, und obwohl sie vielleicht sogar noch prominentere Gaststars haben teilweise.
Und er scheint gute Berater zu haben und eigentlich also so von sich aus so ein super Typ zu sein. Seine Facebook-Präsenz ist wirklich lustig. Der macht da allen Scheiß mit. Sia hat ja immer diese Perücke auf, diese mit den ganz weißen Haaren und dann so eine Schüttelfrisur. Und dann, die spielt in dem Video mit und dann kam irgendwie als sie das Video gedreht haben, kam die Frau irgendwie, die Facebook-Seite betreut, hier, setz mal auf, ich mach mal ein Foto für Facebook. Er setzt auf. Schick mir das dann mal, wie es aussieht. Das ist wirklich, es ist ihm, also er macht da alles mit.
Ja.
Schön. Und er hat gute Berater auch, was die Gaststimmen angeht. Zum Beispiel Killies hat er genommen für diesen Track und das passt super, finde ich.
Ja.
Back and forth. Back and forth. George Moroder, hier ist schon Weihnachtsfeierstimmung im Studio. Jedenfalls bei Jörg Wagner und mir.
Wagner?
Wagner? Hab ich Wagner schon wieder gesagt?
Du hast schon wieder Wagner gesagt.
Ich meine, James, Wonderboy.
Wonder.
Ach Mann.
Wonder. Das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung.
Ja, Jörg Wonder und ich sind der Meinung, das George Moroder-Album ist ein Hit.
Yeah.
Die Damen, nämlich Ilse Hirsemann und Claudia Gerz, sagen, sie geht in Ordnung. Stefan Lindner, fragen wir nicht. Sein Gesicht ist grün und angewidert. Es geht ja gleich weiter im Programm mit Lost in Music und Jürgen König. Mein Name ist Andreas Müller und der Name J.J. Johansen dürfte vielen bekannt sein. Opium ist seine neue Platte und das Stück heißt Moonshine. Tschüss.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.